Hast du gehört? SRB.
Zwei Männer stehen im Fokus, wenn man über das geschichtliche Ereignis, den Deutschen Bauernkrieg von 1524 bis 1526 spricht. Martin Luther und Thomas Müntzer. Letzterer bezahlte im gemeinsamen Kampf mit den Aufständigen gegen die Papstkirche und die Fürsten für eine Umgestaltung der Gesellschaft mit dem Tod. Denn er wurde hingerichtet am 27.05.1525 in Mühlhausen. Was zeichnete nun diesen Mann aus? Warum war sein Vorgehen auf dem Schlachtfeld bei Frankenhausen zum Scheitern verurteilt? Dies und andere Fragen stelle ich jetzt Herrn Dr. Volkmar Jöstl, Reformationshistoriker.
Also das, was ihn auszeichnete, war gleichzeitig ein nicht unwesentlicher Grund für sein Scheitern. Er hatte eine Menschheitsutopie. Er hatte also kaum soziale Forderungen gestellt. Die hat er am Ende seines Lebens vor dem Bauernkrieg auch gestellt, aber sein Ansatz war ein anderer. Er wollte die Menschheit, und dazu zählte damals natürlich die christliche Menschheit, befreien von weltlichen Mächten, weltlicher Vorherrschaft, weil er erwartete, wie alle Reformatoren übrigens, unmittelbar bevorstehend das Eingreifen Gottes in die Geschichte. Anders konnten sich die Menschen das nicht vorstellen, dass die vielfältig aufbrechenden Widersprüche nur durch ein Eingreifen Gottes und die Errichtung der unmittelbaren Gottesherrschaft zu verwirklichen sei. Und als nun die Bauern begannen aufzustehen im Frühjahr 1524, war Müntzer auf dem Wege dorthin und erlebte auf einer Reise nach Süddeutschland unmittelbar diesen Bauernaufstand. Und er glaubte jetzt, Gott benutzt die Bauern als ein Werkzeug zur Aufrichtung seiner Herrschaft. Und darin liegt natürlich gleichzeitig ein Grund des Scheiterns, weil eine solche utopische Vorstellung natürlich in keiner Weise mit den wirklichen Interessen der Bauern und der Stadtbevölkerung übereinstimmte. Die hatten ganz konkrete soziale Forderungen. Die waren auch nicht ausgerichtet auf einen Umsturz der Gesellschaft, sondern nur eine Abschaffung der drückendsten sozialen Lasten. Und in dieser unterschiedlichen Sichtweise liegt ein ganz wesentlicher Grund für das Scheitern, weil die Bauern, sie glaubten, wenn sie ihre Minimalforderungen durchgesetzt haben gegenüber Städten, gegenüber Adligen, gegenüber kirchlichen Einrichtungen, dann gingen sie wieder nach Hause. Und dann war das natürlich für die Herren, für die Obrigkeiten gefundenes Fressen, um ihren Rachefeldzug danach zu beginnen. Vielleicht so viel dazu erstmal.
Können Sie auch nachweislich Ereignisse benennen, die sich im Saaletal, speziell hier in Saalfeld, ereignet haben in Bezug auf den Bauernkrieg?
Ja, da gibt es durchaus neue Erkenntnisse, wobei die auf Quelleneditionen beruhen, die schon seit 1941 bekannt sind. Aber die sind noch nie so intensiv ausgewertet worden, dass man sagen könnte, es könnte jetzt eine Geschichte des Bauernkrieges in Saalfeld geschrieben werden. Das ist auch jetzt noch nicht der Fall, weil es fehlen zum Beispiel Forschungen zum Vorfeld des Bauernkrieges. Denn in der Wahrnehmung auch vieler Forscher sieht es so aus, als sei der ganz plötzlich und unvermittelt ausgebrochen und habe keine Vorgeschichte. Dabei ist das oft so, dass die Vorgeschichte einfach noch nicht so erforscht worden ist, dass man einen Zusammenhang mit dem Bauernkrieg herstellen könnte. Und das ist zum Beispiel in Saalfeld der Fall. Anders sieht das aus im Bereich um Jena und Kahla und Orlamünde. Da sind gerade in den letzten Jahren für die Jahre zwischen 1522 und 1524 viele Forschungen entstanden, die deutlich machen, dass es ein Hinübergleiten in den Bauernkrieg gegeben hat, dass der nicht plötzlich und unvermittelt ausgebrochen ist, sondern dass sich die Zahl der Beschwerden sowohl gegen kirchliche als auch weltliche Grundherren exponentiell erhöht haben zwischen 1522 und 24, sodass der Bauernkrieg eigentlich nur der letzte Schritt ist auf diesem Wege. Wie gesagt, für Saalfeld, und da ist ein Forschungsfeld genannt, ist da eine Lehrstelle, die hoffentlich dann in den nächsten Jahren geschlossen werden kann.
Wie positionierte sich denn Martin Luther zum Bauernkrieg und zu Thomas Müntzer?
Luther hatte, wie auch die beiden sächsischen sächsischen Fürsten, Friedrich der Weise und sein Bruder Johann der Beständige, der ja in Weimar residierte, durchaus Verständnis für die Anliegen der Bauern. Sie sahen, dass die in übermäßiger Weise bedrückt werden, dass die Forderungen der Grundherren, sowohl was die Erhöhung der Frondienste als auch der finanziellen und Sachleistungen betraf, dass das die Bauern in einer Weise beschwerte, dass sie allen Grund haben, aufzubegehren. Aber natürlich war es für Luther ein Unding, dass man das mit Gewalt tat. Drei Bauernhaufen um den Bodensee haben den Weingartener Vertrag geschlossen und in dem Zusammenhang spielen die 12 Artikel eine große Rolle. Mhm. Die waren das wichtigste und entscheidende Transportmittel für die Auffassung der Bauern und auch ein ganz entscheidender Grund, dass so plötzlich auch in Thüringen der Aufstand aufbrach. Überall, mit einem Mal, in einer Woche wie ein Tsunami, der an Land bricht, so brach der auf einmal Ende April überall aus. Und Luther glaubte, die Bauern auf diesen Weingartener Vertrag verpflichten zu können, dass man eine Übereinkunft mit den Obrigkeiten findet, wie auch seine Fürsten das taten. Und dann passierte etwas ganz Schlimmes, allerdings war das ein Einzelfall. Mitte April jagten in einer fränkischen Kleinstadt die Bauern einen Grafen Helfrich von Helfenstein durch die Spieße. Und aus dieser Bluttat von Weinsberg, so wurde sie genannt, Luther bekannt wurde, da brachen bei ihm alle Dämme und er begann nun zu fordern, dass man die gewalttätigen und blutrünstigen Bauern seitens der Obrigkeit in ihre Schranken verweist, nun ihrerseits mit militärischer Gewalt. Und das ist dann auch geschehen. Und dieses Bild, dieses lutherische Bild, blieb über viele Jahrhunderte vorherrschend, dass die Bauern fürchterliche Gewalt angewendet haben. Erstforschungen in den letzten Jahren haben herausgefunden, dass die Bauern kaum Gewalt gegen Menschen angewandt haben. Dieses Beispiel des Ludwig von Helfenstein blieb eine absolute Ausnahme. Die haben Klöster geplündert, die haben Schlösser gestürmt, die haben Bier- und Weinkeller ausgeleert, die haben sich gütlich getan an den Lebensmitteln, die dort gehortet worden sind. Aber die haben in keinster Weise mit Brutalität gegen Menschen aufgewartet. Diese Brutalität kam wirklich erst bei der Niederschlagung und nach der Niederschlagung von Seiten der Herren, also der Feudalherren und Fürsten. Und da war Luther dann auf der Seite der Fürsten und hat das gut geheißen, weil er aus seiner Sicht die Gewalt von Seiten der Bauern kommen sah. Und er verurteilte die Brutalität der Herren und forderte sie auf, nachdem sie gewonnen haben, forderte sie auf, mildtätig zu sein. Aber da hatten sie keinen Grund mehr, noch auf Luther zu hören. Das war das Problem. Und er hat ein Leben lang an dieser Tatsache, dass er es war, der die Fürsten aufgefordert hat, so brutal gegen die Bauern vorzugehen. Er hat darunter gelitten. Es hat ihn beschäftigt, ein ganzes Leben lang.
Spannend. Also man kann immer wieder sagen, aus der Vergangenheit lernen heißt,
dass wir ein kleines bisschen klüger werden und verstehen, wenn man dem gemeinen Mann nicht entgegenkommt seitens der Regierenden und seine berechtigten Anliegen nicht nur wahrnimmt, sondern sie auch versucht umzusetzen, dann drohen Revolutionen, Konterrevolutionen, Blutvergießen. Das ist eine Lehre, die man, glaube ich, aus jedem solchen Umsturz ziehen kann.
Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Volkmar Jöstl, für das Gespräch. Das war ein Beitrag von Karin Berger, Radio SRB.